The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 23. Januar.
In Aschaffenburg hat es heute einen Messerangriff gegeben. Zwei Menschen wurden getötet. Eines der Opfer ist ein Kleinkind. Der Angreifer ist nach Angaben der Polizei ein 28-jähriger Mann aus Afghanistan. Mit einem Küchenmesser hatte er eine Kindergartengruppe angegriffen. Ein 41-jähriger Passant wollte helfen und wurde ebenfalls getötet.
So die Tagesschau am gestrigen Abend. Die Tat im bayerischen Aschaffenburg schockiert uns alle, auch heute Morgen noch. Der Täter ist ein 28-jähriger Afghane, der psychisch krank sein soll. Seit 2022 lebt er in Deutschland. Er war dreimal bereits wegen Gewalttaten aufgefallen. Vor rund anderthalb Monaten habe er dann seine freiwillige Ausreise schriftlich angekündigt. Das Asylverfahren wurde daraufhin abgeschlossen. Die Ausreise erfolgte nie. Stattdessen jetzt die Tat. Die Politiker zeigen sich betroffen. Der grüne Robert Habeck spricht den Sprechzettel, den Regierungspolitiker in solchen Fällen seit vielen, vielen Jahren sprechen.
Ich kann von hier aus nur sagen, dass ich in Gedanken bei den Angehörigen bin, bei den Familien bin, dass ich den Verletzten gute Genesung wünsche, aber vor allem all denen, die jetzt durch so eine Wahnsinnstat geliebte Menschen verloren haben, alle Kraft der Welt wünsche.
Bei der Tat auf eine Kindergartengruppe starben zwei Menschen. Ein zweijähriger Junge, marokkanischer Abstammung, und ein deutscher Passant, der dazwischen ging und mutmaßlich andere Leben mit seinem eigenen gerettet hat. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann lobt denn auch die Zivilcourage dieses 21-Jährigen.
Wir trauern um den toten Jungen, um den toten Mann, der mutig, wahrscheinlich mit seinem Einschreiten weitere Kinder vor dem Tod bewahrt hat, jedenfalls sehr vorbildlich gehandelt hat und leider dieses mutige Eingreifen mit dem Leben bezahlen musste.
Olaf Scholz, noch unser Bundeskanzler, fordert Konsequenzen, aber von wem eigentlich? Alice Weidel spricht erneut von Remigration, wie schon auf dem Parteitag.
Wenn es dann Remigration heißen soll, dann heißt es eben Remigration.
Sarah Wagenknecht sieht die Schuld beim Kanzler. Und Friedrich Merz? Aschaffenburg ist sein Ahrtal-Moment. Nur muss er auf die Katastrophe anders reagieren, als Armin Laschet damals reagiert hat. Als er nämlich lachte im Angesicht der Fluten im Ahrtal. Er verlor die Bundestagswahl. Also, Friedrich Merz ist gefordert. Und nicht der Zettelkasten seiner Mitleidsbekundungen. Die innere Unsicherheit ist jetzt sein Thema. Von einem Kanzler, auch einem Kanzler in spe, erwartet man mehr als nur Gefühle. Merz schrieb gestern auf X, die Messerattacke auf eine Kindergruppe erschüttert mich zutiefst. In Gedanken sei er bei den Opfern der Tat und deren Angehörigen. Und, Zitat, klar ist, so kann es nicht weitergehen. Wir müssen und werden Recht und Ordnung wiederherstellen. Zitat Ende. Ha, aber wie? Mit wem? Und mit welcher Konsequenz? Friedrich Merz muss jetzt zeigen, dass er nicht das Format zum Kandidaten hat, sondern wirklich zum Kanzler. Denn in weniger als 6 Wochen schon geht die Führung des Landes ausweislich aller demoskopischen Befunde mutmaßlich auf ihn über. Das Publikum will ihn jetzt aktiv und wach erleben und nicht auf Twitter. Mit Ideen, mit Initiativen, mit Leadership. Oder anders gesagt, irgendeiner muss jetzt im Konrad-Adenauer-Haus die Tür seines Schlafwagens öffnen. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Peter Neumann, Professor Peter Neumann, ist der Terrorexperte am King's College in London. Er war im vergangenen Wahlkampf in Armin Laschets Schattenkabinett der Fachmann für Sicherheitsfragen. Als nationaler Sicherheitsberater war er nominiert. Mit ihm spreche ich heute Morgen über Aschaffenburg und die Ursachen in unserem Asylsystem.
Ich glaube, dass dieses System, was wir in den letzten Jahren mehr oder weniger etabliert haben, dass dieses System eine ganze Reihe von Dysfunktionalitäten produziert.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt erklärt das Projekt Stargate, das an der Börse für mächtig Aufsehen sorgt. Und wir gratulieren einem sehr besonderen Künstler. Und außerdem freuen wir uns über Sandra Bullock, die immer gut ist für eine Überraschung. Nach der Tat von Aschaffenburg rufen wir jetzt einen echten Experten an. Einen Experten für Schutz und für Sicherheit in Europa. Peter Neumann ist Professor für Sicherheitsstudien am King's College in London. Er berät heute unter anderem die Europäische Kommission in ihrem Kampf gegen Extremismus. Er ist Mitglied der CDU und er war Laschets Mann im Schattenkabinett für genau diese Fragen. Seine Meinung zählt. Mal hören, was er uns heute Morgen zu sagen hat. Einen schönen guten Morgen, Peter Neumann.
Guten Morgen, Herr Steingart.
Die Schreckenstat von Aschaffenburg beschäftigt die Politiker und bewegt uns alle. Wir hören die immer selben floskelhaften, muss man sagen, wie aus dem Zettelkasten vorgelesenen Beileidsbekundungen von Spitzenpolitikern. Gibt es dazu nicht eine Alternative? Wäre das nicht die Stunde auch von Leadership?
Ja klar, also man muss erst mal sagen, natürlich der Täter hat Schuld und das muss man klar benennen. Aber man muss natürlich im zweiten Schritt darüber hinausgehen und sich Fragen stellen, was ist das System, was sind die Strukturen, die dieses Ereignis produziert haben? Und da sehe ich eben aktuell in Deutschland ein System, ein Migrationssystem, ein Asylsystem, was eigentlich das Problem provoziert. Das heißt, wir haben viele Tausende, Hunderttausende von jungen, unbegleiteten Männern, die aus Krisenregionen nach Deutschland kommen, die teils große Erwartungen haben, riesige Erwartungen haben, dann nach Deutschland kommen und statt diese Erwartungen erfüllt zu bekommen, jahrelang in Unterkünften sitzen, in einem Prozess gefangen sind, ohne klare Perspektive, ohne eine sinnvolle Tätigkeit. Und als jemand, der Radikalisierung studiert, ist mir das immer schon aufgefallen, denn ich habe mir immer gedacht, wenn ich selbst ein extremistischer Rekrutierer wäre, dann würde ich mir genau so ein Publikum wünschen. Also Leute, die keine Perspektive haben, die frustriert sind, die rumsitzen, die nichts zu tun haben und die absolut ansprechbar sind, weil sie frustriert sind.
Aber dieser Mann ist ja offenbar nach jetzigem Erkenntnisstand, was der Innenminister von Bayern sagt, von niemandem angesprochen worden, sondern ein psychisch erkrankter Mensch, der in dieser Unterkunft unter diesen von Ihnen geschilderten Bedingungen einfach erkrankt ist. Und was heißt hier einfach?
Richtig. Und darum geht es mir auch. Es geht nicht darum zu sagen, die werden alle zu Terroristen. Ich glaube nicht, dass es bei diesem Fall um Terrorismus geht. Aber ich glaube, dass dieses System, was wir in den letzten Jahren mehr oder weniger etabliert haben, dass dieses System eine ganze Reihe von Dysfunktionalitäten produziert. Radikalisierung ist die eine andere ist Gewaltkriminalität, eine dritte ist psychische Erkrankung, was wir auch überproportional häufig sehen und dann natürlich antisoziales Verhalten. Also dieses System, was wir haben, funktioniert nicht. Auch wenn es nicht in jedem Fall Radikalisierung oder Terrorismus produziert, produziert es dennoch alle möglichen anderen problematischen Verhalten, die der Gesellschaft schaden und die letztlich auch den Geflüchteten schaden.
Wie kann eine politische Antwort darauf aussehen, auf die von Ihnen ja fast objektiv, will ich sagen, beschriebenen Mängel unseres Systems? Man kommt an, vereinsamt und auch geistig verarmt, radikalisiert sich. Wie kann eine politische Antwort da aussehen? Gibt es da verschiedene Alternativen?
Ich glaube schon. Also ich denke, wo wir aktuell sind, ist die schlechtmöglichste aller Welten. Große Zahl von Leuten und wir haben ein System, was für diese Zahl von Leuten nicht ausgerichtet ist. Das heißt, wir haben jetzt im Prinzip zwei Möglichkeiten. Entweder wir sagen, wir schaffen das und dann erhöhen wir die Integrationsleistung massiv, was natürlich viel an Ressourcen kosten würde. Und dann versuchen wir, die zu integrieren, trotz der großen Zahl. Oder wir sagen, wir schaffen das nicht und dann reduzieren wir die Zahl. Dann sorgen wir dafür, dass ein neues System entsteht, was für eine kleinere Zahl von Menschen geeignet ist, was vielleicht diesen Menschen besser hilft, was der Gesellschaft besser nützt und was möglicherweise besser funktioniert und diese Dysfunktionalitäten nicht produziert. Aber da, wo wir aktuell sind, also eine große Zahl von Menschen, aber eine Integrationsleistung, die nicht funktioniert, wo die Gesellschaft auch nicht bereit ist, mehr zu leisten, das funktioniert auf keinen Fall.
Muss man nicht beides tun?
Richtig. Eigentlich schon. Also wir müssen auf jeden Fall die Integrationsleistung hochfahren. Wenn ich anekdotisch höre, dass an manchen Orten noch nicht mal Deutschkurse zur Verfügung stehen, also das Mindeste, was man an Integrationsleistung eigentlich erwarten würde, dann sehe ich, dass das momentan nicht funktioniert. Also wir müssen mehr Geld für diejenigen ausgeben und mehr Anstrengungen machen für diejenigen, die bereits im Land sind. Aber wir müssen gleichzeitig dafür sorgen, dass langfristig und mittelfristig die Zahl der Leute, die ins Land kommen, dass die runtergeht und dass wir ein neues System schaffen, was vielleicht denjenigen, die tatsächlich Schutz und Asyl bedürfen, dass denjenigen besser hilft und dass auch der Gesellschaft, bei der Gesellschaft größere Akzeptanz hat.
Sie finden Gehör, Herr Neumann, insbesondere auch bei Politikern der Union. Sie waren bei der CSU-Klausurtagung dabei. Sie waren im Schattenkabinett von Armin Laschet dabei, haben Zugang auch zu Friedrich Merz. Was raten Sie ganz konkret, zum Beispiel was die Abschiebungen und die Limitierung der Zahl angeht? Würden Sie sich auf das, was Seehofer damals die Höchstgrenze genannt hat, verständigen? Und wenn ja, wo liegt sie?
Also ich glaube, eine Obergrenze ohne Kontext ist nicht durchsetzbar. Was man braucht, ist eine Offensive und ein Paket, was aus verschiedenen Elementen besteht. Das kann zum Teil aus Zurückweisungen an der Grenze bestehen, aber da müssen Migrationsabkommen dazukommen, da müssen auch Drittstaatenlösungen dazukommen. Das ist relativ komplex. Aber wenn man das alles hinkriegt, dann kommt man vielleicht irgendwann zu einer Situation, wo man sagen kann, wir haben das so gut unter Kontrolle, dass wir sagen können, wir etablieren Kontingente. Wir sagen, genauso wie die Amerikaner in der Vergangenheit oder die Kanadier, wir nehmen jedes Jahr 50.000 Leute auf. Das ist dann, ja, Herr Seehofer würde sagen, die Obergrenze. Aber der Punkt ist, dass diese 50.000 Leute, die dann kommen, dass das Leute sind, die bereits in sicheren Drittländern sind, die wir uns aussuchen vor Ort, die sicherheitsüberprüft werden und von denen wir überzeugt sind, dass wir die Ressourcen bereitstellen können, dass diese Leute tatsächlich integriert werden können.
Das wäre Teil 2. Teil 2 wäre Ihrer Antwort, wäre dann die Integrationsleistung erhöhen. Wer soll das tun? Ist das eine Aufgabe des Staates in erster Linie, sagen Sie? Welche Rolle spielen und müssten spielen die deutsche Wirtschaft und die Firmen?
Ich glaube, dass das bei einer kleineren Zahl viel einfacher zu leisten sein würde, wenn man sagt 50.000 statt 300.000 oder statt 3 Millionen wie jetzt in den letzten 3 Jahren, dann würden vielleicht die aktuellen Mittel bereits für diese 50.000 ausreichen. Und dann könnte man vielleicht auch eine Situation herstellen, wo diese Leute schnell Deutsch lernen, schnell Qualifikationen bekommen und wo die Wirtschaft, die diese Leute ja braucht, dann die auch annimmt. Also das wäre ein System, was nachhaltiger wäre, wo wir unsere humanitäre Verpflichtung nach wie vor erfüllen könnten, weil wir Leute nach wie vor aufnehmen, die richtigen Leute aufnehmen, aber diese Leute dann auch in die deutsche Gesellschaft integrieren. So sollte das eigentlich funktionieren. So wie es jetzt funktioniert, ist es eigentlich ein System, wo uns möglicherweise irgendwann das politische System um die Ohren fliegt und nicht eines, was Migration fördert und tatsächlich Integration sicherstellt.
Denn der Bundeskanzler wirkt mit seinen Beileidsbekundungen hilflos in dieser Situation, ein ums andere Mal. Die AfD hat gestern Abend in Aschaffenburg wieder zu Kundgebungen aufgerufen, scheint zu profitieren von dieser Situation. Würden Sie sagen, die Ampel ist auch an diesem Thema innere Unsicherheit gescheitert?
Ich glaube schon, aber nicht nur die Ampel. Und das muss man ganz ehrlich dazu sagen. Sie wissen, ich habe gewisse politische Präferenzen, aber ich bin durchaus auch kritisch. Ich denke, dass 2015/16 die Flüchtlingswelle, die Willkommenskultur, die damals existiert hat, das hätte funktioniert, wenn man dann 2016 tatsächlich das Versprechen eingelöst hätte und gesagt hätte, das kann nicht wieder passieren und wir ändern jetzt das System. Die gekommen sind, die werden jetzt integriert. Aber wir sorgen auch dafür, dass dieses System eine solche Situation niemals wieder produziert. Und genau das hat man nicht gemacht. Das heißt, nach 2016 ist das im Prinzip unverändert weitergegangen. Wir haben im Prinzip das gleiche System, was die Flüchtlingskrise 2015 produziert hat. Und deswegen glaube ich, wir alle Regierungen seit 2016, sowohl die Ampel als auch die Vorgängerregierung, sind daran gescheitert, ein System zu schaffen, das Migration erleichtert, aber auf eine nachhaltige Art und Weise, die auch bei der deutschen Gesellschaft Akzeptanz findet.
Ist das die Priorität Nummer 1 einer neuen Regierung, würden Sie sagen, die innere Sicherheit wieder in den Griff zu bekommen?
innere Sicherheit, Migration und natürlich auch die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Das wäre meiner persönlichen Meinung nach, und ich rede jetzt als nicht als Experte, sondern als Bürger der Bundesrepublik Deutschland, das wären meine Prioritäten. Ich glaube, nur wenn das alles wieder in Ordnung kommt, dann glaube ich, besteht eine Chance drauf, dass die demokratische Mitte wieder wächst und an Zustimmung gewinnt.
Na, dann wollen wir mit dieser Zuversicht, Herr Neumann, enden, dass es Wege gibt. Sie haben die skizziert. Ich bedanke mich dafür.
Danke, Herr Steingart.
Deutschlands Politiker beschwören im Wahlkampf gern die Zukunft des Landes, vor allem das, was geschehen muss, damit es wieder aufwärts geht. Obwohl Sie, die Politiker, ja selbst zu diesem Zustand beigetragen haben, den Sie beklagen. Viele von Ihnen sind also das Problem und nicht die Lösung. Auf der Pioneer 2, unserem Medienschiff, sprechen kluge Köpfe und echte Macherinnen und Macher zum Thema My Way on Tour, Deutschland, der Neustart. Also, wie kann Deutschland wieder wettbewerbsfähig werden? Wie können wir uns in einer Welt von Donald Trump und chinesischem Aufstieg behaupten? Was ist zu tun? Erstens, zweitens, drittens. Dazu sprechen unter anderem Verena Pauster, die Chefin des Startup-Verbandes. Sie gibt den Gründerinnen und Gründern in Deutschland eine Stimme. Jonas Androulis ist auch da. Er ist der CEO von Aleph Alpha und derzeit unser ranghöchster Experte für künstliche Intelligenz. Professor Stefan A. Jansen wird dabei sein. Der Mann ist Ökonom und Professor für Innovation, Finanzen und Bildung. Naja, und viele andere sind auch dabei. Und das alles am 13. Februar, also 10 Tage vor der Bundestagswahl, auf der Pioneer Tour in Berlin. My Way on Tour, Deutschland, der Neustart. Alle Infos finden Sie auf thepioneer.de oder in den Shownotes dieses Podcasts. Also, will ja nur sagen, wir sehen uns.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da sprechen alle über das Projekt Stargate von Donald Trump. Und was das genau ist und was die Anleger dazu sagen, das, ja, das weiß Anne Schwedt, unsere Frau an der Wall Street ein. Wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor. Ja, das ist ein Infrastrukturprojekt für künstliche Intelligenz, das Trump zusammen mit den CEOs von OpenAI, Oracle und SoftBank vorgestellt hat. Die Unternehmen haben sich verpflichtet, zunächst 100 Milliarden Dollar zu investieren, mit dem Ziel, diese Summe innerhalb der nächsten 4 Jahre auf bis zu 500 Milliarden Dollar zu erhöhen. Stargate wird als eigenständiges Unternehmen gegründet. Begonnen wird mit dem Bau von Rechenzentren in Texas. Trump betonte, dass das Projekt dazu beitragen soll, die KI-Entwicklung im Land zu sichern und die nationale Sicherheit der USA sowie ihrer Verbündeten zu schützen. SoftBank wird den Vorsitz von Stargate übernehmen, während Arm, Microsoft, Nvidia und Oracle als wichtige Technologiepartner mit an Bord sind. Trump behauptete, dass das Projekt über 100.000 amerikanische Arbeitsplätze fast sofort schaffen würde. Also mal schauen, was daraus wird, Gabor.
Interessant, Anne. Wir bleiben da dran, aber lass uns schnell noch einen Blick werfen auf die Quartalszahlen von United Airlines. Wie sind die ausgefallen?
Sehr gut. United Airlines konnte die Erwartungen der Analysten übertreffen und hat auch die Gewinnprognose angehoben. Im abgelaufenen Quartal gab es einen Gewinnanstieg um 64%. Die Airline profitiert von einer hohen Nachfrage nach teuren Sitzplätzen in der Business Class und internationalen Reisen. Die United-Führung äußerte sich auch optimistisch über die neue Regierung unter Trump und betonte die Notwendigkeit von Verbesserungen im Luftverkehrsmanagement. Die Anleger reagierten zunächst begeistert auf die Zahlen. Das nachbörsliche Aktienplus wurde dann aber direkt wieder abgegeben wegen Gewinnmitnahmen.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Ich bin Jonathan Mese. Ich bin Spielkind.
Was mich überrascht hat, na, dass das Spielkind der deutschen Kunstszene Jonathan Mese in seinen ersten Lebensjahren nur Japanisch und Englisch gesprochen hat. Als Sohn eines schottischen Bankers und einer deutschen Fremdsprachensekretärin wuchs nämlich Jonathan, der kleine Jonathan mit 2 Geschwistern, in Tokio auf. Als seine Mutter dann Mitte der 70er den Vater verließ und nach Deutschland kam, hatte Mese Schwierigkeiten im Schulbetrieb. Ja, was denn sonst? Er galt als Spätentwickler, machte aber dennoch in der Nähe von Hamburg sein Abitur und begann dann ein Studium der Volkswirtschaftslehre, was nach den Aussagen seiner Mutter in der Vollkatastrophe endete. Nachdem er 2 Jahre nur in seinem Zimmer gelegen habe und Musik gehört hatte, wünschte er sich an seinem 22. Geburtstag einen Zeichenblock und Malsachen. Und danach war es um ihn geschehen. Seitdem ist der künstlerische Output von Jonathan Mese ungebrochen. Egal ob Malerei, Performances, Skulpturen, Collagen, Installationen, Kunst ist die Lösung für alles.
Die Diktatur der Kunst ist ideal und deshalb muss die Kunst an die Macht. Es muss zur Machtergreifung der Kunst kommen und dann wird alles super.
Seine Werke erzielen bis zu sechsstellige Beträge bei Auktionen. Mese ist oft provokant und auf jeden Fall niemals langweilig.
Man macht ein Bild fertig, um das nächste zu machen. Das ist die Reihenfolge. Die ist metabolisch. Ich pinkel, esse und trinke, um wieder zu pinkeln. Das ist Kunst.
Heute wird Jonathan Mese 55 Jahre alt. Die Wahrscheinlichkeit, dass er auch heute an seinem Ehrentag Richard Wagner hören wird, ist ziemlich hoch. Er ist nämlich ein riesiger Wagner-Fan. Meine Kollegin Pia von Versebe hat ihn im vergangenen Sommer in seinem Atelier besucht, um mit ihm über seine Erfahrungen mit den Bayreuther Festspielen und dem Grünen Hügel zu sprechen. Mese sollte dort vor einiger Zeit inszenieren, doch die Zusammenarbeit endete im Streit.
Das ist ein Energiezentrum der Superlative. Ich war ja da. Das Gebäude ist himmlisch. Der Richard Wagner geistert da auch noch rum. Aber der wird nicht geschätzt, sondern der wird da niedergemacht. Der wird da für irgendwelche Zwecke missbraucht. Der würde ja die ganzen Wagnerianer auch rausschmeißen. Der würde denen allen Hausverbot geben, weil das einfach so eklig ist, was ich da auch erlebt habe und was die da geredet haben.
Du meinst, was ist falsch mit den Wagnerianern? Finden die Wagner eigentlich im Herzen gar nicht so wirklich toll, oder?
Ja, die kommen immer mit dem gleichen Spruch, sie wollen die Musik hören. Ja, dann sollst du nach Hause gehen. Aber das Haus ist gemacht worden, um neue Inszenierungen, geile Kostüme und das Neue dort hineinzubringen.
Ich kann Ihnen diesen Podcast und das Interview zwischen Pia und Jonathan Mese nur wärmstens empfehlen. Den Link in den Shownotes. Erkenntnisgewinn und Unterhaltung sind garantiert.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Schlechte Filme, die gehen gar nicht. Und darum gibt es auch einen Preis für diese schlechtesten Filme des Jahres, die Goldene Himbeere. Dieser ironische Negativpreis wird in teils absurden Kategorien verteilt und die diesjährigen Nominierungen wurden jetzt wieder bekannt gegeben. Unter anderem kämpfen Jennifer Lopez und Lady Gaga um den Preis der schlechtesten Schauspielerinnen und Schauspieler. Prämiert wird auch der schlechteste Film, der schlechteste Abklatsch, das schlechteste Drehbuch. Sie verstehen schon die Mechanik. Aber das Event wird mit Humor genommen und es soll Spaß machen. Bewusst einen Tag vor der dann ruhmvollen Oscar-Verleihung, um die Filmbranche mal ironisch und durch Parodien zu ehren. Naja, und wie man so einen Preis am besten annimmt, so einen Negativpreis, das können die Nominierten auch in diesem Jahr bei Sandra Bullock abschauen. Die Schauspielerin ist immer für eine Überraschung gut und weiß nicht nur mit ihren Deutschkenntnissen zu überzeugen.
Perfektes Deutsch, nach wie vor.
Nicht perfekt, aber Nein. Es geht. Du kannst es verstehen, also es geht.
Haben Sie noch Möglichkeiten, Deutsch zu sprechen?
Ja, die Familie in Deutschland.
Ja, tatsächlich kann die ehemalige Oscarsiegerin fließend Deutsch sprechen. Sie besitzt deutsche Wurzeln und wuchs bis zum 12. Lebensjahr im schönen Nürnberg auf. Und sie bleibt nicht nur scherzhaft, was ihre Deutschkenntnisse angeht, sondern auch bei ihrer Dankesrede für die schlechteste Schauspielerin des Jahres 2010.
I will show up next year if you promise to watch the movie, and I mean really watch it, and really consider if it was really and truly the worst performance. And if you're willing to watch it, and then I will come back next year, I will give back the Razzie.
Einen ganzen Wagen voller DVDs mit ihrer Flop-Komödie Verrückt nach Steve hatte sie mit dabei und hat sie spaßig an das Publikum verteilt. Sie verteidigte damit ironisch ihren Film, zeigte sich in fröhlicher Verfasstheit und ließ das Publikum versprechen, ihren Film, die Goldene Himbeere, nochmal anzuschauen. Nur dann würde sie nächstes Jahr wieder an diesem Event teilhaben. Immerhin, einen Tag später konnte sie sich dann über einen echten Oscar als beste Hauptdarstellerin freuen. Ende gut, alles gut. Solche Geschichten, die schreibt das wahre Leben oder Hollywood.
Movie Star, oh Movie Star. You think you are a movie? Movie Star, oh Movie Star.
Ich wünsche Ihnen jetzt trotz all dieser schwierigen Nachrichten am heutigen Morgen einen zuversichtlichen Start in den Tag. Oder um es mit Albert Camus zu sagen, das Absurde hat nur insofern einen Sinn, dass wir uns nie daran gewöhnen. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart. James Bond, when you're smoking your cigar, it's so bizarre. You think you are a new kind of James Dean, but the only thing I've ever seen of you was a commercial spot on the screen. Movie star, oh movie star, you think you are. To the jet set, fly your own private Learjet, but you worked in the grocery store every day until you could afford to get away. So you went to Sweden to meet Ingmar Bergman. He wasn't there, or he just didn't care. I think it's time for you, my friend, to stop pretending that you are. You think